BMW, Freude am Fahren. Heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2, weil was passiert mit der Freude am Fahren jetzt bei dem Wechsel auf Elektromobilität, bei dem Wechsel hin zu Mobilitätsdiensten? Kann BMW diesen Wechsel mitgestalten und auch weiterhin Freude am Fahren garantieren? BMW, heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder virtuell zusammenkommen an dieser Stelle, um uns mal über BMW und die Entwicklung in der Automobilbranche auszutauschen.
Ganz genau, das virtuelle Zusammensitzen. Wir hoffen, dass die Qualität hält, ist ja auch immer so ein Thema jetzt gerade bei den Übertragungsraten, bei Internetstabilität und so weiter. Deswegen hoffentlich funktioniert das, weil wir sonst immer dicht beieinander hocken und quasi in ein Mikrofon sprechen können. Aber das ist ja heute wirklich nicht wirklich geboten, dass wir das zur Hand haben.
Genau, also insofern gucken wir mal, dass die Qualität hält und dass wir einen guten Podcast jetzt produzieren an dieser Stelle.
Aber wenn der Inhalt über allem steht, wollen wir hoffen, dass es funktioniert.
Genau, das sollte er. Okay, ja, BMW, ein wirklich spannendes Unternehmen, die letzten Jahre ja eine eigentlich sehr positive Entwicklung genommen, muss man sagen, was die Absatzzahlen angeht. Gerade so, wenn man mal ein bisschen über längere Frist nachdenkt, da ist das ein Unternehmen, was ja wirklich über die letzten 10, 15 Jahre die Absatzzahlen mehr als verdoppelt hat und sich wirklich etabliert hat im Markt für hochwertige Fahrzeuge. So, und jetzt 2020 kann man sehen, in der Pandemiesituation 2,3 Millionen Fahrzeuge immerhin noch verkauft. Also das ist ein Minus von 8,4% gegenüber dem Vorjahr. Davon sind 2,02 Millionen BMWs, also die Marke BMW, etwa knapp 300.000 Minis und nur etwa 4.000 Rolls-Royce, die dann verkauft werden. Also der Fokus liegt schon ganz klar auf der Marke BMW hier. Das Ganze war natürlich geprägt durch die Pandemie. Das heißt, man konnte sehen, im Q4 hat man sogar noch ein Plus erzielt insgesamt, aber das konnte das Jahr jetzt insgesamt nicht retten. Auch China, die trotz der Pandemie ja noch positive Entwicklung in China hat, sehr stark dazu beigetragen. Fast ein Drittel der Fahrzeuge wurden in China verkauft. Aber letztlich konnte es den Gesamtrückgang durch die Pandemie hier auch nicht stoppen. Die Niveaus in den Vorjahren, und da hatte man eben auch Wachstum, da war man bei über 2,5 Millionen Fahrzeugen in den letzten Jahren. Die konnte man aber nicht erreichen.
Genau, wenn man sagen muss, dass im Vergleich zu Mercedes ist BMW immer noch als Luxusmarke ein bisschen kleiner, aber die Entwicklung, die du gerade skizziert hast, dass die Marken durchaus auf Wachstumspfad sich befinden, kann man auch bei Mercedes als Wettbewerber sehen, aber auch natürlich hier in 2020 auch durchaus Zahlen zu erwarten, sind noch keine Zahlen veröffentlicht worden, die natürlich einen Rückgang mit sich bringen, aber ich glaube, das ist jedem klar, dass dieses Jahr natürlich eine außergewöhnliche Situation ist und sich deswegen einfach auch anders zeigen wird, als die Entwicklung der letzten Jahre eigentlich erwarten haben lassen.
Genau, ne, und das sieht man ja auch jetzt aktuell auch in Deutschland in den Zahlen. Der Heimatmarkt, auch dort haben wir beide im Wettbewerb aktuell mit Rückgängen zu kämpfen, die jetzt schon ganz auch erheblich sind. Ne? Und bei Mercedes gehen die Zahlen aktuell zurück von 339.000 auf 303.000 Fahrzeuge. Bei BMW sind es von 279 auf 240.000 Fahrzeuge in 2020, die also in Deutschland zugelassen wurden. Audi hat dann noch mehr gelitten, muss man sagen, von 267.000 auf 213.000 Fahrzeuge. Also da ist schon ein erheblicher Rückgang zu sehen, auch im Heimatmarkt. Und gut, da wird man jetzt sehen, wie natürlich sich das nächste Jahr entwickeln mit der Pandemie, ob das jetzt Nachholeffekte dann gibt und wie stark die dann sind.
In der Umsatzseite ist es so, dass BMW auf Umsätze kommt von wahrscheinlich bei 95 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das heißt, auch da sieht man natürlich diesen Rückgang, aber allein die Größenordnung aus 2019, wo es noch 104 Milliarden waren, macht dann aber doch auch die Größe des Unternehmens wirklich deutlich. Du hattest angesprochen, dieses starke Wachstum, was BMW auch über die letzten Jahre eigentlich auch erzielen konnte, zeigt sich auch darin, dass zum Beispiel von 2010, wo es noch 60 Milliarden Euro Umsatz waren, bis zu 2020 von, nehmen wir es mal an, knapp 100 Milliarden, einfach auch eine wahnsinnige Wachstumsstory auch zu zeigen ist. Damit ist BMW Stand heute der 14. größte Hersteller nach Absatzzahlen. Interessanterweise aber nach Umsatzzahlen, natürlich, weil wir auch über höherwertige Fahrzeuge sprechen, der 9. größte. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Signal für die Zukunft nach der Ertragssituation auf Platz 3 der weltweiten Autohersteller. So kann man feststellen, dass da vielleicht einiges richtig gemacht wurde, dass man nicht der Größte sein muss, aber durchaus an anderen Erfolgskennziffern sich gut entwickeln konnte und einfach das Management von BMW zumindest in der Vergangenheit die richtigen Weichen gestellt hat.
Genau, und man muss auch sagen, positiv sicherlich auch für BMW in der Finanzmarktkrise 2007, 2008, da hat man ja auch rund 10% an Umsatz verloren, also etwas mehr eigentlich, als man das jetzt in diesem Jahr 2020 bisher hatte. Das gab dann im Grunde so eine Delle für diese beiden Jahre, 2007, 2008, aber dann hat man die Jahre danach, also so ab 2010, auch wieder Steigerungen dann zum Vorkrisenniveau gesehen. Also insofern denke ich auch, dass BMW diese 100 Milliarden Umsatz, die jetzt in 2019 ja schon erreicht worden waren, jetzt in diesem Jahr 2020 wohl verfehlt werden, nach den Prognosen, die man so lesen kann, dass man das auch dann hoffentlich relativ zügig wieder erreichen kann.
Interessant ist dabei aber, ich hatte ja gerade angesprochen, dass die Platzierung im Rahmen der Ertragssituation sich sehr positiv zeigt, dass eigentlich die Ertragssituation auch durchaus rückläufig gewesen ist in den vorigen Jahren. Also das heißt, BMW war deutlich ertragsstärker und hat sich jetzt aber 2019 auf eine EBIT-Marge von 4,9% entsprechend entwickelt, was aber im Vergleich zu den Jahren davor, 2017 waren es noch über 9%, schon eine deutliche Reduzierung mit sich bringt. Gründe dafür werden auch von BMW selber genannt. Wir reden da über regulatorische Anforderungen zur Flottenemission. Wird ja jeder kennen, dass einfach der Flottenausstoß an CO2 deutlich reduziert werden muss. Das heißt, mehr Investitionen, mehr Forschungsaufwand, wahrscheinlich auch weniger Ertrag, weil einfach die Mehrinvestitionen in die Fahrzeuge von den Kunden nicht komplett getragen werden. Wir reden aber auch über Währungseffekte. Da werden ja auch gerade bestimmte Auslandsmärkte von betroffen sein. Wir reden über bestimmte Rohstoffpreisveränderungen. Da geht es um so seltene Rohstoffe wie Palladium, Rhodium, Rückrufe, Gewährleistung. Auch das ist ein Thema, das natürlich in den einzelnen Märkten sich relativ hoch zeigt. Und dann auch noch die Investition in die Zukunftstechnologie. Also auch das zeigt sich durch einen sehr hohen F&E-Aufwand. Führt halt dazu, dass wir eigentlich ja, so einen eigentlich gegenläufigen Trend in der Ertragssituation haben. Es wird zwar mehr Umsatz gemacht und quasi ja die Produktionszahlen steigen, aber die prozentuale Marge reduziert sich. Was ja durchaus ein Indikator ist, dass entweder gerade wirklich wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden oder durchaus auch vielleicht Problemfälle im Unternehmen existieren, die auch adressiert werden müssen. Und deswegen glaube ich, macht es auch Sinn, mal so ein bisschen zu gucken, was die einzelnen Felder sind, die Richtung, in die sich auch BMW nachher entwickeln muss.
Genau. Und vielleicht kleine Ergänzung noch, ne? Das war jetzt im letzten Jahr, im letzten Geschäftsbericht auch noch zu lesen. Und da gab es auch noch einen größeren Compliance-Fall, EU-Kartellverfahren, was also läuft gegen verschiedene Autobauer. Und auch in den USA gab es da Compliance-Themen, die auch zu hohen Rückstellungen geführt haben. 1,4 Milliarden Rückstellungen, die dort gebildet worden sind. Und solche Effekte belasten natürlich das Ergebnis dann natürlich auch sehr stark.
Aber lass uns aber auch auf die Fahrzeuge auch gucken, weil natürlich BMW hochemotionales Produkt und die Produktrange reicht halt wirklich von Kleinwagen über Kompakt, über die unvermeidlichen SUVs bis zur Mittelklasse, obere Mittelklasse, Sportwagen und so weiter. Und ich denke mal, dass natürlich viele Hörer jetzt zu diesem, wie sagt man so, diesen Elefant, der im Raum steht, natürlich auch gleich vor Augen haben. Sprich, was ist mit Elektromobilität? Weil jeder kennt die Produkte von 3er, 5er Reihe, 7er Reihe, diese ganzen Zwischenreihen, die jetzt gebaut werden, irgendwie mit diesen Sportcoupés und keine Ahnung was. Aber eigentlich hat natürlich jeder das Gefühl von, verändert sich nicht gerade was in Richtung Elektromobilität? Das ist ganz spannend, wenn man da mal so ein bisschen objektiv auf die Zahlen schaut, wo ich mal vergleicht, wie viele Fahrzeuge mit Elektroantrieb, entweder vollständig oder auch nur teilweise, BMW heute schon verkauft, dann steht BMW gar nicht mal so schlecht da. Und zwar sind sie weltweit auf Platz 5 in der Anzahl der verkauften Elektrofahrzeuge. Und es ist so, dass natürlich klar, weltweiter Marktführer ist natürlich Tesla. Und wenn man auf die 2019er Zahlen guckt, hat Tesla noch 367.000 Fahrzeuge verkauft. Danach kommen drei chinesische Anbieter, BYD, BAIC und SAIC, die jeweils 230, 160, 137.000 Fahrzeuge verkaufen. Und danach kommt schon auf Platz 5 der weltweiten Elektrofahrzeughersteller BMW mit in 2019 128.000 Fahrzeugen. Und 2020, da gibt es die ersten Investor Relations Präsentationen, gesteigert auf 192.000. Das heißt, wir reden mittlerweile, du hast vorhin gesagt, bei der BMW-Marke, bei einem Produktionsvolumen von um bei 2 Millionen Fahrzeugen. Jetzt haben wir knapp 200.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Wir reden schon fast über 10% der Fahrzeuge, die über Elektroantriebe verfügen. Das zeigt, dass dieser Wandel, der ja gerade der deutschen Automobilindustrie immer so als verschlafen untergeschoben wird, scheinbar fangen die Hersteller an, massiv umzusteuern und wirklich auch einen gewissen Anteil der Produktion mittlerweile auch in Richtung Elektro zu vermarkten. Bei BMW ist es so, vermutlich werden wir alle die verschiedenen BMW-Elektrofahrzeuge kennen, sprich so diesen i3 und i8. Jetzt aber BMW sagt, naja, der meistverkaufte Fahrzeugwagen mit Elektroantrieb ist der BMW 530e. Ich glaube, in China gibt es ihn noch in der Version LE in längerem Radstand. Das heißt, durchaus so eine Strategie, dass auch etablierte Produktklassen jetzt um Elektroantriebe erweitert werden, um einfach quasi vielleicht auf der einen Seite verschiedene Kunden auch zu erreichen und nicht komplett neue Markteinführungen umsetzen zu müssen, was sich auch so ein bisschen mit der schwierigen und langfristigen Markteinführung des BMW i3 gezeigt hat, dass es einfach auch dauert, bis es quasi angenommen wird. Und das war ja auch ein bisschen sehr futuristisch gestylt, ist ja auch heute immer noch ein sehr auffälliges Fahrzeug, was vielleicht die Kunden eher verschreckt hat.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Was für ein Thema passt im Theoriecheck? Naja, eine gute Frage, weil wir haben jetzt ja gesehen, dass wir vielleicht über BMW als Hersteller sprechen, der klassisch ein Produkt vermarktet, was seit vielen Jahren etabliert ist. Das heißt, wir haben da über irgendwie EBIT-Marge gesprochen und vermutlich kann man im Bereich der Produktion da mit den richtigen Produkten, mit den richtigen Fabrikatsreihen, mit den richtigen Argumenten, mit den richtigen Eigenschaften der Fahrzeuge den klassischen Autokäufer erreichen. Und wenn ich das operativ gut mache, dann bin ich auch ein erfolgreiches Unternehmen. Jetzt sind wir aber mit BMW oder mit der Mobilität in einem Segment, was sich gerade massiv verändert, wo wir über neue Antriebstechnologien reden, wo wir vielleicht über Mobilitätsverhaltensveränderungen reden, wo wir über ganz neue Mobilitätsideen sprechen, die auch die weltweite Mobilität in den Großstadtregionen, aber auch außerhalb verändern werden. Das heißt, BMW steht vor dem Problem, dass wir auf der einen Seite halt eine laufende Produktion haben, die mit klassischen Produkten auch weiterhin der große Ertragbringer sein wird. Aber BMW muss ebenfalls irgendwie Wege finden, Kreativität zuzulassen, vielleicht auch mal neue Wege gehen zu können und vielleicht auch unter den Strukturen, die ein großer Konzern hat, auch Freiheit zu lassen. Und das ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer stärker auch im Rahmen der Personalführung oder so der Personalführungsmodelle thematisiert wurde, weil diese Herausforderung, die jetzt für BMW natürlich sehr exemplarisch ist, in vielen Bereichen gilt. Dafür hat sich so dieser Begriff der sogenannten Ambidextrous Leadership etabliert. Und Ambidextrous Leadership klingt so ein bisschen komisch, ein bisschen schwieriges Wort, so ein bisschen Ambidextrie als Begriff, auch nicht so wirklich so ein flüssiges Wort. Aber Ambidextrie heißt so in der Übersetzung mal so auf Deutsch so ein bisschen was so wie Beidhändigkeit. Und Beidhändigkeit soll bedeuten, dass scheinbar ein Management heute irgendwie mehr als nur so eine Funktionsausprägung haben muss. Und deswegen spricht man beim Ambidextrous Leadership darüber, dass wir ein Führungsverständnis entwickeln müssen, was unterschiedliche Führungsstile miteinander kombiniert. Und Führungsstile heißt, wir brauchen man nennt das einen sogenannten schließenden Führungsstil. Ein schließender Führungsstil sorgt dafür, dass wir Projekte umsetzen, dass wir Projekte quasi zum Laufen bekommen, dass wir Routinen etablieren, dass wir Prozesse verbessern, Prozesse weiterentwickeln. Wir brauchen aber auch einen öffnenden Führungsstil. Und öffnender Führungsstil heißt, wir brauchen Führung, die zulässt, dass neue Sachen angegangen werden, dass neue Projekte ausprobiert werden, dass das Risiko übernommen wird. Und so entsteht auf einmal eine Anforderung an die Führungskräfte, die eigentlich zwei gegensätzliche Themen versucht zu vereinen, um klarzumachen von, es geht darum, dass das operative Geschäft weiterläuft, am Beispiel BMW, die klassische Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennermotor, dass aber genauso zukünftig mit neuen Ideen experimentiert werden muss, und deswegen eine Führung auch gebraucht wird, die vielleicht auch neue Ideen wirklich bewusst aufnimmt, auch bewusst zulässt. Und das ist gerade so, wenn man überlegt, wie Führungstheorie über viele Jahrzehnte eigentlich gelehrt wurde, ist das eine massive Veränderung, weil die bisher eher so geguckt haben, was sind so die Stärken der Managementstrukturen und was für Manager brauche ich für welche Themen und welche Führungsthemen sind vielleicht von welchen Persönlichkeitstypen am besten umzusetzen. Auf einmal kommt das zusammen. Auf einmal sind das keine getrennt mehr zu betrachtenden Elemente, sondern die Führungskraft muss sowohl die Zielerreichung überwachen können, wie sie ebenfalls Experimente zulassen müssen. Das heißt, ich muss auf der einen Seite vielleicht Kontrolle über Controlling, über Nachverfolgen in der Lage sein, meine Mitarbeiter relativ klar zur Zielerreichung auch anzuleiten und zu unterstützen. Aber ich muss auch Zeiten finden, ich muss auch Wege finden, dass meine Mitarbeiter experimentieren können, dass sie ausprobieren können, dass sie Risiko übernehmen können, obwohl ich ja trotzdem auf anderen Ebenen, auch Routinen drin haben möchte. Es steht so eine ganz breit gefächerte Anforderung an Führungskräfte, die, wenn man darüber nachdenkt und wenn man so seine eigene Erfahrung auch reflektieren lässt und seine eigenen Führungskräfte mal irgendwie sich vor Augen ruft, die schon auch zeigt, dass diese Anforderung jetzt gar nicht mal so banal ist, weil man kann vermutlich das eine besser als das andere, hat vielleicht auch in einem mehr Erfahrung, hat dann auch einen sicheren Zugang zu und manche können halt besser Strukturen umsetzen, können sich darum kümmern, weil es einfach ein Thema ist, wo sie wirklich auch ihre Stärken besitzen. Andere sind eher unstrukturiert unterwegs und möchten da neue Dinge ausprobieren. Aber jetzt braucht es für die Zukunft immer beides. Weil der Wandel, der jetzt ja im Bereich BMW-Mobilität natürlich jetzt ein zentrales Thema ist, der Wandel betrifft viele Branchen. Der Wandel betrifft eigentlich alle Branchen. Es gibt diesen Stillstand, diese Routine auf lange Sicht, bin vermutlich in weniger und weniger Branchen immer nur noch. Deswegen müssen wir eigentlich auf der einen Seite auch Strukturen am Laufen erhalten, die uns ermöglichen, auch die Zukunft zu gestalten. Das heißt, als Führungskraft muss ich sowohl die Routine etablieren können, dafür sorgen, dass die Routine bestmöglich funktioniert, muss aber genauso auch die Freiheiten einräumen und auch bereit sein, mal Dinge laufen zu lassen, die dann auch sich entwickeln können, die klappen können, die nicht klappen können, die zu neuen Routinen werden können oder auch nicht. Und so entsteht quasi so eine beidhändige Führungsanforderung. Und deswegen ist dieser Begriff des Ambidextrous Leader, der beidhändigen Führungskraft, der Führungskraft, die beides kann, eigentlich so, dass ja, vielleicht momentan ein Idealbild, was an Führungskräfte gerichtet wird, was aber gerade sehr stark auch damit bricht, wie bisher Führung umgesetzt wurde. Deswegen gerade für unser Thema BMW, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, darüber zu diskutieren, dass wir auf der einen Seite halt gucken müssen, wie laufen wir mit den bestehenden Produkten weiter, weil die das Geld verdienen, weil da einfach durch die guten Produktionsprozesse einfach auch die Ertragssituation gestützt werden kann. Wie kann ich aber auch dann Forschung und Entwicklung so unterstützen, so viel Freiheit lassen, dass eine Chance besteht, da auch in Zukunft vielleicht mit neuen Ideen auf den Markt kommen zu können, die aber auch entsprechend, weil sie neu sind, Chancen auf dem Markt haben, aber auch nicht klappen können. Und deswegen Ambidextrous Leadership so ein bisschen als Idee, wie Führung sich verändern kann, als Aspekt des Theoriechecks heute für unser Thema BMW.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, spannendes Thema, Thorsten. Also ich frage mich dann immer, wer ist jetzt der Ambidextrous Leader bei BMW? Also ist es jetzt Herr Zirpse oder wer ist da derjenige, der das Ganze dann entsprechend zusammenhalten und umsetzen muss und diese Transformation, die man dort gerade erlebt, umsetzen muss? Denn die Herausforderungen sind ja durchaus vielfältig. Also wenn wir mal beginnen mit dem Thema Elektromobilität, wir hatten es ja eben schon mal angeschnitten mit den Fahrzeugen. Ja, was braucht Elektro eigentlich? Dieses Thema der Reichweite, was immer wieder diskutiert wird, wo man ja jetzt bei den neueren Fahrzeugen sieht, dass offensichtlich Reichweite ausgebaut wird. Das ist zumindest mein Eindruck, dass da immer reichweitenstärkere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Die Ladeinfrastruktur ist ein großes Thema. Man erwartet für 2030 7 bis 10 Millionen elektrische Fahrzeuge. Dann braucht man eben auch 8 bis 11 Millionen Ladepunkte, so hat es Herr Zirpse, den ich jetzt eben mal genannt hatte, mal vorgerechnet. Und dann bräuchte man auch rund 1 Million öffentliche Ladepunkte, damit man dann überhaupt auch tatsächlich mit seinem Fahrzeug, mit seinem Elektrofahrzeug wirklich mal die Ziele erreicht, die man erreichen möchte. Und der letzte Punkt, der jetzt ja gerade massiv im Ausbau ist, auch bei BMW im Ausbau ist, ist das Thema der Produktvielfalt, dass man eben als Kunde auch das Gefühl hat, man kann sich aus unterschiedlichen Modellen wirklich auch das Passende wählen und nicht nur so 2, 3 Modelle, die es da vielleicht gibt, im Angebot hat.
Ja, und ich glaube gerade, ich hätte ja vorhin auch dieses Beispiel dieses BMW 530e gebracht, dass sowohl halt klassische Modelle mit Elektroantrieb erweitert werden, wie aber auch neue Modelle, es kommen ja demnächst dieser BMW iX raus und ich glaube der BMW i4, dass wirklich auch dann eine Produktvielfalt entsteht und BMW plant ja bis 2023 25 Modelle auch mit Elektroantrieb anzubieten und dass man da hat man auch sagt, okay, das wird sich vielleicht 2 Jahre noch bis auf einen Umsatzanteil von einem Fünftel auch weiterentwickeln, relativ kurzfristig. Und da kann man schon feststellen, dass vielleicht die Produktvielfalt und die Punkte, die angesprochen schon ein wichtiges Thema sind. Ich glaube auch, dass sowas wie das gesellschaftliche Ansehen von E-Mobilität sich gerade verändert, weil, wie du schon sagst, durch die stärkere Nutzung von diesen Fahrzeugen, durch auch die Sicherstellung von Infrastruktur im Hintergrund, glaube ich, ist es durchaus für viele interessant, darüber nachzudenken, doch in Richtung E-Mobilität zu denken. Und wenn dann auch noch die richtigen Anreize gesetzt werden, diese steuerlichen Anreize oder Zuzahlungen beim Kauf, dann könnte das was sein, was hoffentlich der Elektromobilität diesen Schwung auch gibt, dass wir da eine Chance haben, diese Mobilitätswende in bestimmten Regionen, wo es natürlich auch entsprechend viel Sinn macht, auch wirklich anzuschieben. So sind, glaube ich, viele Punkte gerade dabei, so ja ausgeräumt zu werden. Das Thema Batterie zum Beispiel ist ja eins, du hast angesprochen, Reichweite, aber auch Haltbarkeit könnte ein Thema sein. Und wenn man heute sagt, dass die Batterien halt, ich glaube, rund 1000 Mal aufgeladen werden können, ist natürlich auch sowas wie Batterie-Leasing oder die Möglichkeit, Batterien dann auch mal zu tauschen. Das werden Aspekte sein, die einfach dann auch die Sicherheit beim Kunden auch mitgeben, dass man auch bereit ist, dann diese neue Technologie aufzunehmen. Und wenn ich dann auch eine gute Ladeinfrastruktur habe und wirklich weiß, dass ich dann, auch wenn ich vielleicht in einer Großstadt wohne, ohne Garage, ich immer freie Ladepunkte im öffentlichen Bereich finde, könnte das was sein, wo es hingeht. Weil gerade Batterie, das ist ganz spannend, wenn man das ein bisschen eintaucht, dass die Batterietechnologie ja durchaus eine ist, die auch viele Entwicklungen noch machen wird. Weil neben diesen klassischen Batterien, die momentan eingebaut werden, wird ja auch über Wasserstofftechnologie diskutiert, wird über Magnesiumbatterien diskutiert, die wirklich leistungsfähig sind, aber scheinbar irgendwie noch nicht so gut speichern können. Aber es gibt sogar schon Entwicklungen, die versuchen, solarbetriebene Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Das ist natürlich alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber scheinbar ist die Elektromobilität quasi der Elektromotor wohl die Zukunft. Es geht ein bisschen darum, wo die Energie herkommt. Aber da scheinen wir wirklich einen großen Veränderungsprozess gerade wirklich mitzuerleben. Und ich denke mal, dass wir alle auch irgendwann auf Elektromobilität umsteigen können. Und man liest ja auch allen Orten, dass dann der Verkauf von neuen Verbrennerfahrzeugen mittlerweile ja auch angefangen wird zu diskutieren, ob das unterbunden werden muss. Ich glaube, dass ja irgendwie England da schon die ersten Jahreszahlen ausgerufen hat und ich glaube andere Länder auch. Also scheinbar ist da was in Gang gekommen. Und jetzt geht es darum, dass die Automobilhersteller da mitmachen, weil vermutlich wird die ganze Nachfrage auch nicht allein von Tesla zugeschrieben sein, sondern ich glaube auch, dass die deutschen Autobauer und das BMW durchaus vielleicht ganz gut aufgestellt werden, vielleicht auch jetzt, wenn sie frühzeitig umsteuern, eine Chance haben, darauf zu reagieren.
Ja, ich denke, das tut das der Konzern ja auch, ne? Wenn man sich die Konzernstrategie, die jetzt bekannt gegeben wurde, da nochmal anschaut, dann ist ja durchaus geplant, dass man erstmal mit verschiedenen Antriebsarten weiterhin arbeitet, also der klassische Verbrennungsmotor, der hybride Motor zwischen Verbrenner und Elektro und dann eben der reine Elektromotor. Und dass man im Grunde versuchen will, erstmal diese Technologien, solange sich noch keine wirklich durchgesetzt hat beim Kunden, aber wie du jetzt ja gerade beschrieben hast, diese regulatorischen Anforderungen, die stehen ja auch im Raum, ne? Also wie lange darf ich eigentlich noch Verbrenner verkaufen, sozusagen mal in Europa jetzt gesprochen, ne? Oder vielleicht auch in China, das wird ja auch, ne? Da ist China ja auch relativ restriktiv mit solchen Vorgaben dann, ne? Dass man da sich drauf einstellt und guckt, dass man wirklich an allen Standorten auch alle Antriebsarten wirklich herstellen kann. Und auch die Plattformen für die Fahrzeuge so auslegt, dass wirklich in allen Plattformen die unterschiedlichen Antriebsarten verbaut werden können. Und damit die Fahrzeuge wirklich in der Breite auch angeboten werden, eine breitere Palette angeboten werden kann und in der Produktion das eben auch umgesetzt werden kann. Und da ist gerade das Thema der Verbrennerproduktion ja ein durchaus schwieriges, dadurch, dass die ja relativ teuer ist, die Wertschöpfung in der Verbrennerproduktion relativ hoch ist. Im Vergleich zu Elektro, wo ganz einfach die Wertschöpfung niedriger sein wird, muss man natürlich auch überlegen, wo kann man solche Verbrennerproduktionen in Zukunft auch noch kostendeckend überhaupt erreichen. Also gerade wenn die Nachfrage danach sinkt, man auf der anderen Seite aber vielleicht immer noch gutes Geld mit diesen Autos verdient und das auch noch darf, ne, dann muss man ja überlegen, wohin will man da eigentlich gehen. Ist das eher eine Auslagerung dann ins Ausland von Verbrennertechnologie, sodass man die Zukunftstechnologien eben stärker an die Zentrale ranholt? Das ist der Weg, den BMW jetzt offensichtlich gehen will. Da muss man einfach auch mal gucken, wie sich das natürlich dann bewähren wird, diese Strategie. Und das sind wir ja genau bei dem, was du im Theoriecheck eben diskutiert hast. Wie schaffe ich es jetzt eigentlich, diese beiden Welten, die innovative Welt, ja, in den Markt zu bringen? Auf der anderen Seite die Kunden nicht zu verlieren und die Absatzzahlen entsprechend zu halten, die Umsatzzahlen zu halten, damit ich auch mein gesamtes Geschäftsmodell irgendwie finanziert kriege und am Laufen halte. Und dann am Ende natürlich nachher die Enden wieder zu schließen und die Elektromobilität dann auch wirklich in den Markt zu drücken und das an verschiedenen Standorten in der Produktion umsetzen kann und dann im Vertrieb umsetzen kann.
Ja, ganz spannend, weil, so wie du gerade sagst, dass die Verbrennerproduktion ausgelagert wird. Ich meine, man hat ja vermutlich immer, wenn man über dieses Umschwenken der Autokonzerne denkt, immer VW im Kopf und natürlich ja dies, das ganz zentral nach außen transportiert von, wir machen nur noch Elektro. Man kann, also wenn man das mal so auch sich überlegt, was da gerade auch bei BMW passiert, auch feststellen, dass das scheinbar da auch wahrgenommen wird. dass wohl Verbrennertechnologie auslaufen wird, deswegen andere Technologien an den Standort rankommen müssen, an die Zentrale rankommen müssen. Deswegen, auch wenn es vielleicht nicht so öffentlich wirksam auch transportiert wird, natürlich Grundverlagerung, Stellenabbau ist nicht kein populäres Thema. Aber ganz klar, die Umstrukturierung muss jetzt stattfinden, um in Zukunft aufgestellt zu sein. Deswegen glaube ich, ist das so ein sehr schönes, unterschwelliges Zeichen, dass auch BMW da einfach ganz klar sagt, die anderen Technologien werden sich ändern. Wir reagieren da jetzt frühzeitig drauf, und wie du sagst, um einfach bestimmte Technologien noch so lange nutzen zu können, ertragreich auch bauen zu können, dass das quasi für uns den Umbau auch finanziert und dann zukünftig einfach vielleicht mit neuen Technologien, mit neuen Angeboten, neuen Dienstleistungen einfach als Mobilitätskonzern, diesen Begriff, vielleicht muss man den auch mittlerweile anwenden bei Automobilkonzernen, wirklich umzusetzen. Weil auch das nämlich ein Thema ist, was bei BMW auch immer so ein bisschen unter dem Radar mitfliegt, dass natürlich auch über andere Mobilitätsdienste nachgedacht wird. Und die Ideen, dass quasi der Konzern nicht nur Autos baut, sondern Mobilität ermöglicht, hat ja dazu geführt, dass mittlerweile unter dem YourNow-Namen die Mobilitätsdienste mit Daimler gebündelt sind, mit den Aspekten FreeNow, ParkNow, ChargeNow, ShareNow, ReachNow. Das ist ja wirklich klassisch Taxi rufen, das ist Carsharing, das sind vielleicht irgendwelche Mitfahrgelegenheiten und so weiter. Das heißt, der Konzern ist durchaus bereit, sich auch in neuen Feldern zu engagieren, die jetzt ja nicht das Kernthema haben, ich baue ein Auto und verkaufe das gegen Aufschlag, sondern die vielleicht wirklich nur bestimmte Mobilitätsthemen abdecken können. Es ist durchaus so, man hat das, wenn man das verfolgt, schon gemerkt, dass scheinbar nicht alle Seiten damit so wahnsinnig glücklich sind, wie gut es läuft, wie erfolgreich es ist und wie lange man das durchhalten muss. Aber allein, dass ja viele Konzerne und damit auch BMW und Daimler wirklich bewusst auch versuchen, quasi Substitutionsprodukte auf den Markt zu bringen, die vielleicht auf andere Kundenbedürfnisse reagieren, zeigt ja, dass schon klar ist, da sind Veränderungen und wir müssen eigentlich relativ früh bereit sein, da mitzuspielen, um vielleicht auch auf Veränderungen reagieren zu können, weil so genau weiß keiner, was die nächsten 15, 20 Jahre bringen. Ich glaube, die nächsten 5 bis 10 Jahre ist klar Wandel hin Richtung Elektromobilität. Aber wer weiß, wie relevant diese Sharing-Dienste nochmal alle werden und wie viele jüngere Kunden und Kundinnen sich vielleicht dann doch gar kein Auto mehr kaufen, sondern eins nutzungsbezogen irgendwie nutzen möchten, quasi mit diesem Free-Floating Car-Sharing-System, Auto greifen, wo es steht, über das Smartphone geortet, irgendwo wieder abstellen. Das sind ja in vielen Großstadtregionen heute schon quasi Alltagsthemen. Und deswegen auch da ist BMW mit dabei. Mit, würde ich mal sagen, verhaltenem Engagement, weil man sich nicht so genau sicher ist, in welche Richtung das geht. Aber zumindest schafft man, einen gewissen Fuß in der Tür zu halten. Und das über diese YourNow-Dienste heute gebündelt. Mal gucken, wie lange das wirklich auch im Konzern gehalten wird. Aber ich glaube, das ist durchaus ein Zukunftsthema, das man nicht unter den Tisch fallen lassen dürfte.
Genau, das ist ja ein spannendes Feld dann auch, ne, wenn man ein bisschen weiterdenkt über die Digitalisierung dann noch, ne, die ja auch wieder Einfluss auf die Mobilität haben wird, darauf haben wird, wie Menschen Autos kaufen. Natürlich, wie Autos generell aufgebaut sind, wie in Zukunft überhaupt noch Auto gefahren wird oder ob das Auto uns fährt und wir nicht mehr das Auto fahren. Ne, und da sind ja dann noch weitere wirklich spannende Zukunftsaspekte drin. Also das Thema digitaler Absatz, wenn ich mal jetzt, ne, das ist ja relativ nah dran jetzt auch schon, ne, wie viel Prozent der Fahrzeuge werden aktuell eigentlich schon rein online gekauft, ne, dann sind das aktuell 2% aller Fahrzeuge, das ist jetzt noch nicht so viel. Also wenn ich mir ein neues Auto kaufe, gehe ich wohl doch noch eher mal ins Autohaus, gucke mir das an und schließe da am Ende dann auch meinen Vertrag ab. Ne? Aber wir wissen alle nicht, wie sich das weiterentwickelt jetzt gerade, auch mit dem Digitalisierungsschub, den wir sicherlich durch die Pandemie haben. Und so geht es dann natürlich weiter. Das Absatzthema ist ja ein Thema, was sehr nah dran ist, mit der Technik im Auto, die ganzen digitalen Dienste, die Betriebssysteme, die Systeme, die quasi die Fahrassistenz dann nachher ausmachen, die uns vielleicht das Fahren dann irgendwo wo abnehmen werden. Da ist BMW ja durchaus mit vorne dabei, mit einem neuen Betriebssystem, was jetzt hier eingeführt wird, was jetzt ja gerade auch angekündigt wurde. Den einfachen Systemen, die jetzt vielleicht Licht und Entertainment betreffen, aber auch komplexeren Systemen wie Fahrassistenz, die ja auch entsprechend weiterentwickelt werden müssen, weil der Wettbewerb, also Tesla und Co., die machen es ja auch vor, wie es funktioniert. Google forscht daran, Apple und so weiter. Ne? Da sind ja auch andere Player noch im Markt, an Randbereichen zumindest tätig, ja, die dann vielleicht auch irgendwann mal plötzlich wie Tesla in den Markt einsteigen und ja auch das Potenzial hätten, so einen Markt auch verändern und revolutionieren zu können. Also insofern ist das Thema der Digitalisierung dann ein sehr spannendes Thema.
Genau, du hast gerade das Thema autonomes Fahren angesprochen. Da ist BMW relativ weit vorne, weil sie da mit ihrem Partner Mobileye ja schon Level 2 das teilautomatisierte Fahren ermöglichen, was ja durchaus auch andere machen. Aber auch eigentlich mittlerweile technologisch so weit wären, sogar schon Level 3 Fahren anzubieten, aber da so ein bisschen die Regulatorik noch auf sie warten lässt. Das heißt, solche Sachen wie eigenständiges Beschleunigen, Überholen und so weiter, das ist eigentlich in vielen Fällen technisch schon machbar. Aber da tun sich ja alle Hersteller momentan schwer. Aber BMW ist da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil sie einfach da auch relativ viel bereit sind zu experimentieren. Und man kriegt das gar nicht so richtig mit, aber es sind schon viele Fahrzeuge von BMW auch in der Lage, quasi solche Updates von Systemen auch over the air zu erhalten. Das heißt also, BMW behält sich durchaus vor, jetzt diese vielleicht Erweiterung, zum Beispiel im Bereich autonomes Fahren, auch bei jetzt ausgelieferten Fahrzeugen auch nachzuliefern. Das, was ja oftmals den deutschen Automobilbauern vorgeworfen wird, irgendjemand im Vergleich zu Tesla. Tesla macht permanent Updates und dann kannst du Funktionen hinzukaufen. Das kann BMW heute schon bei rund 750.000 Fahrzeugen machen, dass sie quasi ein Over-the-Air-Update ermöglichen, dass man gar nicht mehr in die Werkstatt kommen muss, sondern dann bestimmte Funktionen, Updates, Absicherungen, etc. wirklich über das Internet beziehen kann. Und das ist halt ein Thema, das zum Beispiel sehr stark auch in Richtung des autonomen Fahrens und der Erweiterung der Funktionsweisen sich entsprechend zeigen wird. Und deswegen ist so diese digitale Komponente ein ganz entscheidender Faktor. Und allein die Aussage, dass das sogenannte Digital Car Abteilung bei BMW mittelfristig bis zu 4.000 Software-Ingenieure an Bord holen soll, zeigt ja, dass das schon auch echt ein Thema ist. Und ich glaube ja, dass nachher Software ein ganz, oder wie ich sogar mit der entscheidendste Faktor ist, wie Autos sich unterscheiden können. Und es gibt mittlerweile sogar erste Studien, dass bei einer nicht so hohen Markenaffinität bei dem Kunden die Entscheidung für das Produkt wirklich durch die Softwareintegration nachher gegeben werden kann. Das heißt, ich suche mir das Auto danach aus, wie ich am besten mein Smartphone und meine digitalen Dienste integrieren kann. Und dass das sozusagen mit sich bringt, was sozusagen die Bewertung von auch vielleicht so Markenassets mit sich bringt, zeigt ja, dass Freude am Fahren ein wichtiges Thema ist. Aber wenn ich eh die Hälfte Zeit im Stau stehe, dann heißt Freude am Fahren vermutlich Freude an Entertainment, Freude an Integration meiner Datendienste im Auto. Und so zeigt sich auch, dass vielleicht die Wertigkeiten sich verschieben. Deswegen ist ja auch diese große Gefahr und diese große Sorge immer vor diesen US-amerikanischen Konzernen gegeben, dass einfach coole digitale Dienste von Google, von Apple, von Facebook vielleicht die bisherigen Qualitäten der deutschen Autobauer, sprich tolle Ingenieursleistung, geringes Spaltmaß und coole Fahrzeugabstimmung, vielleicht irgendwie substituieren kann. Und deswegen, ich finde, allein 4.000 Mitarbeiter im Bereich EDV aufbauen zu wollen, das zeigt einfach, was für eine Kraftanstrengung das erstens ist, was aber zweitens auch für eine Kraftanstrengung bereitwillig eingegangen wird. Also es ist ja auch quasi eine Bereitschaft, das zu machen. Wir hatten vorhin das Thema sinkende Rentabilität. Wahrscheinlich muss ich das akzeptieren und muss einfach bereit sein zu investieren, um jetzt einfach die Weichen für die Zukunft zu stellen und allein so ein Betriebssystem zu schreiben. Das sind ja Millionen an Zeilen von Code. Und irgendwann sagte nochmal, glaube ich, Herr Dies, dass das Auto das Produkt ist mit den meisten Programmierzeilen. Das zeigt schon, wie komplex das Thema nachher ist und wie viele Themen da wirklich abgedeckt werden müssen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Was meinst du, Hans-Jürgen? Ist BMW gut aufgestellt? Werden die es schaffen, da wirklich den Wandel mitzugestalten oder zumindest nicht vom Wandel überholt zu werden? Oder sind die früh genug mit dabei? Sind die Produkte passgenau? Hattest du überhaupt schon mal BMW?
Ja, ich bin schon mal BMW auch gefahren eine Zeit lang. Ich fand zwar ein gutes Auto, ne? Also könnte man schön fahren, würde mir auch immer mal drüber nachdenken, mir eins wieder zu kaufen, wenn es dann mal wieder ansteht. Und ich habe jetzt auch den Eindruck gewonnen, in dem, was wir recherchiert haben, dass BMW eigentlich doch recht gut aufgestellt scheint, erstmal für die Digitalisierung und für diesen ganzen Sprung in die Elektromobilität. Und insofern wäre ich jetzt nicht so pessimistisch. Ne? Man ist auch in China, dem stärksten Wachstumsmarkt, dort gut aufgestellt, offensichtlich. Ne? Hat natürlich schon eine relativ hohe Abhängigkeit dort auch mittlerweile, muss man auch sagen. Also ich glaube erstmal, das wird positiv weitergehen mit BMW.
Mein erster BMW war damals ein BMW X3. Und ich kann davon auch nur Gutes berichten, muss ich sagen, weil das wirklich ein tolles Auto war. Freude am Fahren, wirklich auch am Erlebnis war wirklich zu erleben. Andererseits bin ich natürlich auch genau der Ansicht wie du, dass BMW durchaus jetzt da viel macht. aber wirklich mal schauen muss, ob das quasi im weltweiten Wettbewerb auch ausreicht. Weil BMW natürlich ja sehr stark eigenverantwortlich voranschreitet. Und wenn man so guckt, was die anderen Konzerne machen, die teilweise sich ja dann auch in größeren Gruppierungen verbünden, fusionieren und so weiter. Ich glaube, dass die BMW-Strategie isoliert betrachtet schon durchaus Hand und Fuß hat und auch stringent ist. Aber ob denn quasi damit auch der Wandel zu gestalten oder ob es eigentlich nur eine Anpassung des eigenen Geschäfts mit sich bringt, das wird man nachher sehen. Aber ich glaube, dass diese Veränderung, die auch von der Ingenieurskunst verlangt wird, von Maschinenbau hin zu IT, ich glaube, das ist eine Veränderung, die jetzt natürlich BMW als Unternehmen groß hat, die aber vermutlich den Großteil des deutschen Maschinenbaus oder der deutschen Industrie sowieso betrifft. Deswegen finde ich, dass BMW da eigentlich relativ mutig agiert, auch bereit ist zu investieren. Und wenn das wirklich funktioniert, mit diesen drei Antriebsarten parallel zu laufen, in allen Werken flexibel entscheiden zu können, ob wir nun Antriebsart A oder B oder C, war noch alle Modellreihen mit allen Antriebsarten ausstattbar entwickelt, das klingt nach einer durchaus guten, heißt glaube ich eben so Plattformstrategie, aber wir reden dann quasi über Plattform und Produktionsstrukturen dahinter. Das klingt nach einer durchaus flexiblen Strukturstrategie, die aufgebaut wird, die einfach auch Flexibilität nachher in der Reaktionsfähigkeit mit sich bringt. Deswegen muss ich sagen, war ich durchaus erstaunt, weil man kriegt so diesen Wechsel in den Produktionsprozessen, in den Produkten. BMW steht nie so im Fokus, wie das Volkswagen steht. Komischerweise ist Volkswagen viel, viel präsenter, aber BMW ist mit 10% schon E-Mobilität ja schon relativ weit eigentlich. Und wenn jetzt quasi dann bis 2023 25 Fahrzeuge angeboten werden sollen, die E-Mobilität haben, wir reden über 2 Jahre und alle Welt sagt ja immer, wir haben solche ewigen Innovationszyklen bei Automobilen, dann scheint das wirklich, zumindest Stand heute, echt mit guter Geschwindigkeit vorangetrieben zu werden. Deswegen muss ich sagen, also um das Unternehmen oder auch generell die deutsche Automobilindustrie ist mir gar nicht mal so wahnsinnig bange, weil ich glaube, dass die Stand heute wirklich bereit sind, da mit den Tugenden, die sie gut können, jetzt mit den neuen Technologien was echt Spannendes zusammenzubauen. Und ich glaube, dass die Markenwerte, die aufgebaut sind, BMW ist ja noch eine der wertvollsten Marken überhaupt, die wir in Deutschland haben und auch weltweit haben, das wird einfach eine gute Voraussetzung sein, dass die Konzerne auch in Zukunft da weiterhin quasi symbolhaft für gute deutsche Ingenieurskunst und tolle Autos stehen werden.
Ich kann das nur unterstützen. Ich denke auch, da haben ja auch die Premium-Hersteller, die wir hier haben und Volkswagen, der größte Automobilbauer der Welt, die haben natürlich auch sehr gute Startvoraussetzungen im Grunde, um dann nachher auch einen großen Markt wirklich bedienen zu können. Was man bei Tesla ja jetzt sieht, das muss ja alles erstmal aufgebaut werden. Und das ruckelt ja auch links und rechts da durchaus gewaltig, damit man dann nachher wirklich die Kapazitäten dann auch aufbauen kann. Und da ist natürlich auch eine ganze Menge Fantasie, muss man ja sagen, in dieser Bewertung drin, die jetzt ein Unternehmen wie Tesla hat. Und insofern glaube ich, da ist natürlich bei den deutschen Herstellern und bei BMW, da ist auch so viel Erfahrung vorhanden, auch mit Innovationen umzugehen und jetzt auch diese Innovationen dann voranzutreiben. Ich glaube, da ist auch mir nicht bange, dass da unsere Hersteller hier unter die Räder kommen könnten, sondern solange die weltweiten Rahmenbedingungen einigermaßen stabil bleiben, jetzt nicht so ein Markt wie China plötzlich sagt, so okay, jetzt nehmen wir mal nur noch chinesische Hersteller oder sowas, ne? Also wenn die sich irgendwie abschotten würden, also das wäre natürlich schon ein Thema, ein Problem, dass man dann plötzlich eine große Abhängigkeit ja, die man in den Absatzzahlen ja jetzt sieht, wenn die sich plötzlich negativ auswirken würde, das wäre sicherlich ein Thema. Aber ansonsten technologisch, glaube ich, wird auch BMW das gut meistern können.
Das ist doch ein positiver Ausblick jetzt für 2021 and beyond, oder?
Genau, das wäre
Ich glaube, wir wären sogar bereit, eine Produktrezension mal bei einer Probefahrt eines BMW iX im nächsten Podcast zu machen, wenn jemand von BMW zuhört. Gerne Bescheid sagen. Wir sind immer für eine Probefahrt bereit und würden auch gerne mal einen Podcast dazu machen, dass wir quasi den digitalen Wandel auch von innen berichten können. Oder, Hans-Jürgen?
Genau, das wäre brillant. Sofort.
Also, wenn jemand von BMW zuhört, jemand von BMW kennt, bitte gerne den Podcast teilen, bitte gerne weiterschicken. Und dann gucken wir uns mal an, ob das alles irgendwie nur geschrieben ist oder ob es wirklich im Auto auch zeigt, ob wir unsere alten Smartphones integrieren können, unsere Musik dort hören können aus den späten 80ern, ob das alles funktioniert und ob wir das da alles schön integrieren können. Sehr schön, Hans-Jürgen. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, lieber Thorsten.
Danke fürs Zuhören an die Zuhörer jetzt mit dem ersten Podcast in 2021 und die übliche Aufforderung, mittlerweile schon Ja, der Klassik-Dauerbrenner, bitte gerne bewerten, meine nette Rezension bei Apple schreiben, bitte uns bei Spotify folgen, bitte uns teilen, gerne weitergeben, weil wir eigentlich Lust haben, dass unsere Hörerschaft weiterhin auch steigt, weil wir es gerne machen, wir haben Lust in der ganzen Geschichte. Und wenn Sie Lust und Laune haben, uns zu unterstützen und das auch dann spannend, was wir hier erzählen, freuen wir uns über jede positive Erwähnung, Rezension, Tagging bei LinkedIn, whatever Ihnen einfällt. Deswegen gerne da einfach den Podcast Wirtschaft hoch 2 von Hans-Jürgen Wieben und mir unterstützen. Danke, Hans-Jürgen. Auf genau. Bald. Und
danke dir, lieber Thorsten. Und danke, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.